Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich darauf. In weniger als 2 Wochen ist Reformationstag, unser evangelischer Feiertag. Seit 2018 auch in Niedersachsen für alle Menschen wieder arbeitsfrei. Ein Tag des Aufatmens und der Erinnerung an die großen Errungenschaften der Reformation. Errungenschaften, die allen Menschen in unserem Land zugutekommen. Gewissensfreiheit. Persönliche Freiheit von aller falschen religiösen Autorität. Auch von aller angemaßten staatlichen Autorität. Wir sind so frei. Dank der Reformation. Bildung für alle, für Jungen und Mädchen. Allgemeinbildung, wie sie die Reformation durch ihre Schulgründungen überall im Land verbreitet hat. Jedenfalls im Ansatz Bildungsgerechtigkeit. Dank der Reformation. Der Reformationstag ist aber vor allem die Erinnerung daran, dass das Wesentliche im Leben nicht zu machen ist. Ein Glaube, der uns durchs Leben trägt, vom Kleinkind bis zum Greis. Da ist nichts zu machen, das ist ein Geschenk des Himmels, so ein Gottvertrauen. Die Erinnerung daran, dass es auf die Liebe ankommt, die uns durchs Leben trägt. Auch da ist nichts zu machen, ein Geschenk des Himmels, ewige Liebe. Die Erinnerung daran, dass wir ohne die Vision einer besseren Welt gar nicht sinnvoll leben können. Wir brauchen die Hoffnung auf globale Gerechtigkeit und weltweite Menschenwürde. Ein Geschenk des Himmels, wenn wir diese Hoffnung haben und behalten und nicht verlieren. Glaube, Liebe, Hoffnung haben, gratis, alles geschenkt, da ist nichts zu machen, da dürfen wir von Herzen glauben. Und gut ist's. Allein durch Glauben, allein durch Gnade, sola fide, sola gratia, haben die Reformatoren uns gelehrt. Daran erinnert uns der Reformationstag. Was für ein wichtiges Fest. Und da kommt ausgerechnet die Abgeordnete der christlichen Partei im Deutschen Bundestag daher und schlägt vor, den Reformationstag als Feiertag abzuschaffen. Ich fasse es nicht. Ja, bist du denn bei Sinnen, Gitta Connemann? Um die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken, will die evangelische Christin Gitta Connemann ausgerechnet den evangelischen Feiertag zur Reformation abschaffen. Liebe Schwester, da wirst du aber aufpassen müssen, dass du nicht abgeschafft wirst. Von deinen Wählerinnen und Wählern nämlich. Von denen, die ganz bewusst auf das C in dieser Partei achten. Das werden sie so schnell nicht vergessen. Von wegen Leistungsfähigkeit ist dir denn nicht bewusst, dass es gerade an einem tragenden Glauben, an einer liebevollen Urerfahrung, an einer unverwüstlichen Hoffnung fehlt, wenn Menschen in der Wirtschaft nichts mehr leisten können? Vielleicht nutzt du mal den Buß- und Bettag, um persönlich zur Besinnung zu kommen. Aber klar, den habt ihr Politiker ja aus denselben fadenscheinigen Gründen schon 1995 offiziell abgeschafft. Ist unserer Gesellschaft ja bestens zugute gekommen, oder? Aber den Reformationsfeiertag, den wirst du in diesem Jahr sicherlich besonders inbrünstig feiern. Vielleicht kommst du dann ja auf andere Gedanken. Ich hoffe es für uns alle. Also, ich freue mich jetzt umso mehr auf den Reformationsfeiertag. Bei uns in Remels wird es dazu einen musikalischen Gottesdienst mit den St. Martin Gospel Singers geben. Gott hat uns frei gemacht, heißt eines unserer Lieder. Sogar auf gut Deutsch. Also schon mal herzliche Einladung dazu. Reformationsfeiertag, 17 Uhr. Leistungsfähigkeit. Ich komme da gar nicht drüber weg. Gottesdienste geben Menschen doch überhaupt erst die Kraft, um die Herausforderung in ihrem Leben bestehen zu können. Feiertage geben den Menschen die Chance, sich auf das Wesentliche zu besinnen und ja, Kraft zu schöpfen, um etwas leisten zu können. Aber da gibt es tatsächlich ein Missverständnis. Das ist so alt wie die evangelisch-lutherische Kirche. Wenn es wirklich allein auf den Glauben ankommt, so haben es die Gegner Luthers und Melanchthons unseren Glaubensvätern vorgeworfen, dann können wir ja die Hände in den Schoß legen und von morgens bis abends faul sein. Was seid ihr Evangelischen für Faulpelze, so der Vorwurf. Immer nur beten und Gottesdienst feiern und auf Gott vertrauen, aber nichts tun, rein gar nichts tun. Damit richtet ihr den Staat und die Gesellschaft und die Wirtschaft zugrunde. Das ist natürlich Blödsinn. Das war damals Unfug und das ist es heute auch. Wer denken kann, ist klar im Vorteil. Es kommt doch ganz schlicht darauf an, wie denn der Glaube gelebt wird. Es kommt darauf an, welche Konsequenzen der Glaube im Alltag hat. Fauler Glaube von wegen. Als Christen hören wir auf Gottes Wort. Als evangelische Christen sowieso. Und so hören wir heute auf den Predigttext für alle evangelischen Gottesdienste. So steht es geschrieben im Jakobusbrief, Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Darauf antworte ich, ich habe die Taten. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut, das glauben die bösen Geister auch. Und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt? Nämlich, weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigte sich das Wort in den Heiligen Schriften. Abraham glaubte Gott und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wird sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. War es nicht ebenso wie bei der Hure Rahab? Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Liebe Gemeinde, zugegeben, ein langer Text, schwierige Beispiele. Aber die These ist klar, Glaube ohne Tat ist tot. Das ist die These. Und das leuchtet ein, oder? Glaube ohne Tat ist tot. Glaube ohne Tat ist eben gar kein lebendiger Glaube, sondern irgendein bloßes für wahr halten. Also ich halte das schon für möglich, dass irgendeine Art Gott existiert. Kann so sein, könnte auch anders sein, ist aber eigentlich ganz egal und am Ende völlig gleichgültig. Nur eine Art intellektueller Denksport, irgendwie an irgendeinen Gott zu glauben, das kann man philosophisch diskutieren oder Kreuzworträtsel lösen. Das hat mit Jesus Christus noch rein gar nichts zu tun. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Fragt Jakobus provozierend. Gut, das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Also so ein philosophisches Fürwahrhalten, mit dem man sich Gott denksportmäßig vom Leibe hält, das kann auch der Teufel. Auf diese Art und Weise glauben auch die bösen Geister. Die müssen dann allerdings zittern vor Angst. Das kann ja wohl nicht die Folge unseres Glaubens sein. Unser Glaube hat andere Konsequenzen, wenn er lebendig ist. Das ist die These. Richtig glauben heißt Gutes tun. Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgeben, ist er tot. Und so ein toter Glaube hätte eben tödliche Konsequenzen. Ein toter Glaube wirkt tödlich, speist die Brüder und Schwestern mit hohlen Phrasen ab und lässt sie buchstäblich erfrieren und verhungern. Betätigt sich vielleicht irgendwie religiös, zündet Kerzen an und murmelt Gebete, aber kümmert sich nicht um die Not der Menschen und lässt die Welt zum Teufel gehen. Das ist kein christlicher Glaube, das ist eine Farce, eine tödliche Karikatur. Damit verrätst du Gott und alles, was ihm heilig ist, Mitmenschlichkeit, Menschenwürde, Gerechtigkeit. Wie es anders gehen kann? Zwei Beispiele gefällig. Jakobus erinnert an zwei Glaubenszeugen aus dem Alten Testament, an den berühmten Gottesmann Abraham und an die fast vergessene Gottesfrau Rahab. Was für eine schöne Zusammenschau. Er, der Urvater des alten Gottesvolks Israel, sie, eine Prostituierte, die den israelitischen Kundschaftern vor dem Einzug ins gelobte Land das Leben rettet. Beide Teil der wunderbaren Gottesgeschichte, beide hier in einem Atemzug genannt, beide in gleicher Weise gelobt für ihren vorbildlichen Glauben. Ich staune. Abraham also legt seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Was für eine Glaubenstat! Abraham gibt buchstäblich alles hin, was ihm am Herzen liegt. Auch noch das Liebste, was er hat. Voller Gottvertrauen, damit das Richtige zu tun. Und bitte nicht falsch verstehen. Am Ende stellt sich heraus, dass Gott dieses Opfer wirklich nicht will. Nur das Vertrauen Abrahams, das will er, voll und ganz. Und das bekommt er, voll und ganz. Da hat Abraham eben nicht nur einen Altar gebaut und ein paar Kerzen angezündet und ein paar Gebete gemurmelt, sondern sein unfassbar tiefes Gottvertrauen mit dieser außergewöhnlichen Tat unter Beweis gestellt. Darum wird er sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, schlussfolgert der Jakobusbrief, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. Noch einmal anders, Rahab. Von ihrem persönlichen Glauben wissen wir rein gar nichts. Oder eben doch? Sie riskiert ihr eigenes Leben, um ihren Glaubensbrüdern aus tödlicher Gefahr zu helfen. Das wissen wir. Wie sich ihre Einstellung zum befreienden Gott Israels ausdrückt, das erfahren wir. Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, sagt uns Jakobus, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Lebendiger Glaube, der Leib und Leben riskiert, um andere Menschen zu retten. Das ist vorbildlich. Hure, hin oder her. Ein Vorbild bist du, Rahab, sagt die Bibel. So geht Glauben. Leistungsfähigkeit. Am Ende komme ich nochmal zurück zur Eingangsfrage. Echter christlicher Glaube, wie er im Buche steht. In der Bibel nämlich. Und ein anderer muss uns ja gar nicht interessieren. Echter christlicher Glaube trägt seine eigene Leistungsfähigkeit in sich. Erstens, lebendiger Glaube ist tatkräftiger Glaube. Wort und Tat gehören zusammen. Wenn ich auf den Gott der Liebe vertraue, helfe ich meinen Mitmenschen liebend gerne. Wenn ich auf den Gott der Hoffnung vertraue, gibt es auch für mich keine hoffnungslosen Fälle. Dann bete ich voller Gottvertrauen nicht nur für eine liebevollere, hoffnungsvollere Welt, dann arbeite ich auch dafür. Mit Herz und Verstand, mit Hand und Fuß. Ganzheitlich. Am Sonntag feiere ich seine Güte und bete darum, dass sein Reich kommt. Im Alltag trete ich genau dafür ein, so gut ich eben kann. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Zweitens, lebendiger Glaube ist selbstloser Glaube. Gerade wenn er tatkräftig Gutes tut. Selbstloser Glaube, weil ich ja voll und ganz auf den barmherzigen Gott der Liebe vertraue. Mich selbst bin ich los. Um mein eigenes Seelenheil muss ich mich doch gar nicht mehr sorgen, wenn ich im Sinne Gottes anpacke. Ich vertraue voll und ganz darauf, dass ich sein geliebtes Kind bin. Allein durch Glauben, wie es Martin Luther wieder neu ins Licht gestellt hat. Ich will mich doch nicht mit guten Taten vor Gott aufplustern. Ich brauche das aber auch gar nicht. Gott hat mich lieb, so wie ich bin. Er hat mich dazu befreit, mit Herz und Hand bei meinem Nächsten zu sein. Zu meinem eigenen Heil habe ich rein gar nichts beizutragen, aber zum Wohl meines Nächsten, zum Heilwerden der kaputten Welt, dafür tue ich alles, alles, was ich kann, dankbar, gerne und fröhlich. Ich bin so frei. Liebe Gemeinde, so leistungsfähig sind wir Christenmenschen. Wir haben dabei allerdings weniger die deutsche Wirtschaft als das weltweite Reich Gottes im Blick. Uns geht es weniger ums Wirtschaftswachstum als um das Wachstum weltweiter Gerechtigkeit und die globale Bewahrung der Menschenwürde. Darum feiern wir am Sonntag ja auch keine Wirtschaftsmesse, sondern Gottesdienst. Und der Reformationstag bleibt unser evangelischer Feiertag für die Leistungsfähigkeit eines tatkräftigen und selbstlosen christlichen Glaubens. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.